sind wieder zurück. Live aus der Westspitze vom Tag der digitalen Freiheit. Hier hat das Freie Radio Wüste Welle. Jetzt sind wir noch eine Stunde 15 für euch da, hier mit der Live-Übertragung. Und wir haben unseren nächsten Gast hier sitzen. Das ist der Leiby vom Chaos Computer Club in Stuttgart. Richtig? Habe ich es richtig aufgeschrieben?
Genau, richtig. Hallo.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Du hast einen Talk und einen Workshop gemacht, beide so im Bereich Datenschutz. Magst du kurz erzählen, wer du bist, was du sonst so machst und was du jetzt auf dem Tag der digitalen Freiheit angeboten hast?
Ja, klar, gerne. Also wie gesagt, ich bin der Leiby. Ich bin beim Chaos Computer Club Stuttgart aktiv, bin da mit dabei, in unsere monatliche Vortragsreihe in der Stadtbibliothek zu organisieren, betreibe so ein bisschen Infrastruktur und ja, bin einfach im Verein mit den anderen MitgliederInnen bei den Dingen, die uns so interessieren, mit dabei.
Das ist ja alles ehrenamtliche Arbeit, wenn ich das richtig raushöre, oder?
Genau, ja.
Und bist du beruflich auch in dem Bereich unterwegs, oder?
Nur so am Rande. Ich versuche allerdings so mein berufliches Leben und mein Hobby da so auseinanderzuhalten. Von daher würde ich es gerne jetzt auf den Hobbyteil beschränken.
Alles klar. Und was hast du hier angeboten?
Genau, ich habe wie gesagt einen Vortrag gehalten, der hatte den Titel 10 einfache Tipps für mehr Datenschutz. So etwas ganz EinsteigerInnenfreundliches. Was kann ich so ganz konkret direkt tun, wenn ich sage, ich möchte gerne mehr Datenschutz haben, mehr meiner Daten bei mir behalten und die Kontrolle da nicht verlieren. Und der zweite Teil war ein Workshop über Anonymität im Internet. Da habe ich konkret eine Software, die heißt Tor Browser, vorgestellt, mit der man anonym im Internet surfen kann.
Gibst du uns einen einfachen Tipp für Datenschutz?
Einen einfachen Tipp. Benutzt einen anderen Messenger als WhatsApp, zum Beispiel Signal.
Was ist der große Unterschied?
Der große Unterschied ist, vereinfacht gesagt, WhatsApp gehört zu Meta, dem Konzern von Facebook. Die verdienen mit meinen Daten Geld und Signal gehört einem gemeinnützigen Verein, die den entwickeln und die haben einfach die Nutzer im Fokus, haben Einstellungen so gewählt und vor Einsicht von anderen geschützt, dass das eine Software ist, bei der ich im Mittelpunkt stehe und nicht Konzerninteressen.
Ist das für den Normalverbraucher überhaupt erkennbar auf den ersten Blick, wer hinter welcher Software steht?
Auf den allerersten Blick jetzt so bei der Installationsroutine jetzt natürlich erstmal nicht. Natürlich habe ich bei WhatsApp, steht da WhatsApp bei Meta. Da müsste ich mich jetzt schlau machen, was ist eigentlich Meta und wer steht da dahinter. Aber auf den allerersten Blick nein.
Ich höre immer wieder von Leuten, dass sie sagen, ist doch jetzt egal, welchen Messenger man benutzt, weil das ist doch eh alles Ende zu Ende verschlüsselt. Und es kann ja gar keiner sehen, was ich sage. Was sagst du zu dem Eindruck, den viele Menschen haben?
Der hängt natürlich wirklich von dem verwendeten Messenger ab. Also bei WhatsApp stimmt es mal grundsätzlich, dass die Inhalte, die ich hin und her schicke, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Aber beispielsweise gibt es ja auch noch Telegram, bei denen die Chats eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, ich drücke bei den Chats explizit auf diesen Knopf mit sicheren Chat. Das heißt, wenn ich nichts mache, speichert Telegram all meine Chats, meine Fotos bei sich im Klartext.
Oh, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Okay, und das war jetzt der der Talk, den du hattest und im Workshop ging es worum?
Um Anonymität im Internet. Also ich habe ja, wenn ich nur ganz normal einen vorinstallierten Browser auf meinem Gerät nutze, dann kann von außen beispielsweise der Betreiber von der Webseite sehen, von welchem Internetanschluss kommen die Daten und auch alle Konzerne beispielsweise oder auch Behörden, die auf der Leitung Daten mitschneiden, können sehen, von wem der Datenverkehr kommt und wo er hingeht. Und der Tor-Browser sorgt für eine Anonymisierung, für eine Verschleierung von diesen Daten, sodass ich eine Webseite öffnen kann und keine Angst haben muss, dass jemand Drittes weiß, dass ich diese Seite geöffnet habe, beispielsweise weil die Seite einen sensiblen Inhalt hat oder weil allein durch die Tatsache, dass ich die Seite öffne, schon was über mich bekannt wird, beispielsweise ich bin in einer schwierigen Beziehung und suche eine öffnende Seite von einem Frauenhaus. Vielleicht will ich nicht, dass mein Partner direkt zu Hause auf dem Router sieht, welche Seiten ich geöffnet habe. Mhm.
Ich kenne den Tor-Browser natürlich, habe ihn auch früher mal benutzt, aber für mich, es war irgendwie immer so, das Tor-Network, dachte ich, wäre in erster Linie mal der Zugang zum Darknet. Ja. Ich sag's mal so. Ist aber auch total sinnvoll, den sozusagen im offenen, im WWW zu benutzen, oder wie?
Auf jeden Fall, das ist auch der Hauptnutzungsgrund, also dieses ominöse Darknet, was ja in meiner Wahrnehmung eher mal so eine interessante Pressegeschichte ist, weil wieder irgendein Drogenmarktplatz von der Polizei hops genommen wurde. Das ist für mich eher keine sehr häufige Nutzungsart. Die kommt zwar öfters in der Presse vor, aber einfach, weil es vielleicht irgendwie Klicks generiert, aber es ist halt einfach keine Pressemeldung, wenn Lieschen Müller geschützte Webseite öffnet. Da steckt halt kein Skandal und kein Nachrichtenwert dahinter. Aber Tor hat circa 2 Millionen Nutzende am Tag auf der Welt und die benutzen das für die allerunterschiedlichsten Arten, ihre Privatsphäre zu schützen.
Bei mir ist sehr lange her, dass ich es benutzt habe, also bestimmt 3, wenn nicht 4 Jahre. Ich habe es damals als relativ langsam empfunden, verglichen, wenn ich sage jetzt mal Chrome oder Firefox benutze. Ist das immer noch so? Ist das immer so? Und muss man damit einfach leben oder ändert sich das auch?
Ein Stück weit wird man damit immer leben müssen, weil das technologische Funktionsprinzip hinter Tor ist ja, dass die Daten über mehrere Stationen geleitet werden. Und diese Weiterleitung, die benötigt einfach ein bisschen Zeit. Und die Server, über die die Daten geleitet werden, die haben natürlich auch eine begrenzte Kapazität. Das heißt, ich habe da immer einen gewissen Flaschenhals. Aber aus meiner Wahrnehmung ist es hinnehmbar, wenn man jetzt Nachrichtenseiten oder überwiegend textbasierte Seiten liest. Natürlich zum Full-HD-Streamen von einem Video wird es nicht sonderlich praktikabel sein, aber für so dieses alltägliche, ich informiere mich über irgendwas, lese einen Artikel, öffne eine normale Webseite, halte ich das für vertretbar und praktikabel. Also von nichts kommt nichts sozusagen.
Und gehen die Menschen von sich aus auf euch zu, um mehr über Anonymität und Datenschutz im Internet zu erfahren? Oder ist es eher andersrum, dass ihr ein Angebot macht und dann kommen die Leute?
Ganz
eine Tendenz?
Sowohl als auch. Also ich hatte jetzt, würde ich sagen, relativ volle Vortragssäle heute. Das heißt, niemand wurde ja gezwungen, da reinzusitzen. Also den Schritt haben die Leute tatsächlich dann selber gemacht. Ja, wir haben immer wieder Anfragen von Einzelpersonen, aber auch von Gruppen, also sei es politische Parteien, Aktivistinnen, die dann da vielleicht ein höheres Schutzbedürfnis haben oder von sich aus schon eine gewisse Sensibilität. Von daher, da gibt's alle Formen. Also wir gehen aktiv raus, aber wir sind auch Ansprechpartner für verschiedene Gruppen und genau, so mischt sich das.
Was macht denn der CCC alles so? Also ich weiß, es gibt einmal im Jahr den großen Kongress zum Jahresende. Was macht der CCC allgemein? Was macht ihr in Stuttgart in der Gruppe?
Also wir beim CCC machen, wie man das in seinem Hobby so macht, letztlich das, wozu wir Lust haben. Also
das ist schön, so soll es sein.
Ja, es gibt einem doch auch viel Freiheiten, weil man wird zu nichts gezwungen und gleichzeitig, wenn man sich für ein Thema engagiert, dann macht man das aus einer eigenen Motivation raus und diese Arbeiten sind dann meistens ja auch die besten und wir haben im Verein vielfältige Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die dann auf Technologie, Gesellschaft und die Veränderungen, die da dranhängen, so ihre Sichtweise einbringen. Natürlich haben wir schon auch historisch so einen IT-Sicherheits- und Datenschutz Fokus ein Stück weit, aber wir beschäftigen uns schon auch viel damit, welche Auswirkungen haben eigentlich auch technologische Änderungen auf die Gesellschaft und wie verändert Technologie auch Gesellschaft. Also da gibt's wirklich von Bewertungen neuer Technologien bis hin Arbeit, Gesetze menschenfreundlich zu gestalten und da, wo es Missstände gibt, die aufzuzeigen. Zum einen, indem wir jetzt beispielsweise schlechte IT-Sicherheit demonstrieren oder Lücken offenlegen und die dann verantwortlich an die Betreibenden melden, damit die geschlossen werden können, bis hin zu Politikberatung und Starten von Initiativen in der Hoffnung, Gesetze zu verhindern oder zum mindestens mal auf ein erträgliches Maß eindampfen zu können. Mhm. Und wir in Stuttgart, ja, wir beschäftigen uns, so wie wir die Möglichkeiten haben, natürlich auch mit Landespolitik, machen, wie ich schon gesagt habe, diese monatliche Vortragsreihe in der Stadtbibliothek und gehen zusätzlich dann halt auch noch auf Einladungen zu anderen Gruppen, beteiligen uns an Podiumsdiskussionen. Also auch hier, manchmal haben wir selber einen Antrieb und gehen aktiv auf Leute und Gruppen zu, in anderen Fällen werden wir angefragt. Mhm.
Gibt es gerade aktuelle netzpolitische Themen, die heiß sind, in Anführungsstrichen, die es sich lohnt mal zu erwähnen? Weil oft sind sie ja nicht so in den Massenmedien, wie man sich's wünschen würde auch.
Ja, das stimmt. Die sind es oft nicht, aber aktuell als Beispiel das Thema Chatkontrolle, was aktuell in Brüssel bei der EU-Gesetzgebung diskutiert wird. Also es gibt einen Plan, gestartet hat es mit dem Thema ja Kinderschutz. Es gäbe Menschen, die praktisch versuchen, über Messenger angeblich Kinder irgendwie versuchen, an Kinder ranzukommen oder Kinder dazu zu überreden, Bilder von sich zu versenden, oder kriminelle Gruppen, die dann irgendwie Missbrauchsdarstellungen von Kindern versenden würden. Und da möchte man jetzt den ganz großen Hammer rausholen und eine sogenannte Chat-Kontrolle einführen, also diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie beispielsweise Signal oder auch WhatsApp bereitstellen, soll aufgebrochen werden. Also es sollen die Inhalte der Nachrichten durchsucht werden auf verdächtige Inhalte.
Also quasi eine Man-in-the-Middle-Attack sozusagen, ne? von der Funktion her.
Genau, es gibt diese Diskussion in verschiedenen Stufen. Angefangen hat es dann mit Forderungen, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gänzlich zu verbieten, damit praktisch der Anbieter die Nachrichten durchsuchen kann. Das konnte abgewehrt werden. Der aktuelle Stand geht jetzt in die Richtung, dass die Anbietenden verpflichtet werden sollen, ihre Apps so zu verändern, dass dass die App selber meine Fotos durchsucht, und wenn die App mein Foto oder meine Nachricht verdächtig findet, dann meldet die das an die Polizei im Hintergrund.
Okay, boah, das ist natürlich auch ganz schöner Aufwand. Also da steht dann dahinter einfach ein Algorithmus in der App, der strikt nach seinen Kriterien irgendwie handelt, ohne...
Genau, nach Kriterien, die wir nicht kennen, ja, und die in der Regel ja auch nicht funktionieren werden. Mhm. Würde man jetzt mal annehmen, man hätte da ein funktionierendes technisches System, was nur eine Fehlerquote von 0,01% hätte, nur diese geringe Fehlerquote hätte, bei Milliarden Nachrichten am Tag. Wenn man das dann einfach mal hochrechnet, hätten wir wahrscheinlich Zehntausende, Hunderttausende Falschmeldungen pro Tag. Mhm. Und im Endeffekt kann ich dann meinem Messenger nicht mehr vertrauen. Also ich muss jederzeit davon ausgehen, dass... wenn ich vielleicht ein Foto von meiner spielenden kleinen Tochter am Badestrand verschicke, dass es zu einer Falschmeldung führt und ich polizeiliche Ermittlungen im Hintergrund gegen mich laufen.
Mhm. Würdest du sagen, dass du deinem Messenger, du hast jetzt Signal empfohlen vorhin, vertrauen kannst im Moment?
Würde ich sagen, ist auch kein blindes Vertrauen, weil beispielsweise Signal jetzt im Gegensatz zu WhatsApp quelloffen ist. Das heißt, jede Software wird ja programmiert, das heißt, es gibt einen Programmcode, den ich jetzt der fertigen App nicht ansehen kann. Also ich, selbst wenn ich jetzt die technischen Fähigkeiten hätte, gibt es jetzt den Programmcode von WhatsApp nirgends öffentlich abrufbar. Bei Signal ist das beispielsweise anders. Die stellen ihren Programmcode ins Internet und unabhängige Sicherheitsforscher können überprüfen, ob WhatsApp die Versprechen, ob Signal die Versprechen, die sie machen, auch wirklich im Programm umgesetzt haben. Also da kann ich überprüfen und muss nicht vertrauen. Und das ist ja ein ganz zentraler Vorteil von dieser freien Software, wie man die nennt. Man kann in den Programmcode reingucken, man kann ihn sogar mithelfen zu verbessern und muss dann nicht vertrauen, sondern kann überprüfen. Mhm.
Vielleicht nochmal zurück zur Chat-Kontrolle, das ja gerade in der EU besprochen wird. Also ihr im CCC macht Analysen und Öffentlichkeitsarbeit. Was kann man da noch dagegen tun? Wie kann man da aktiv werden, um solche Gesetzgebungen zu verhindern?
Jetzt als einzelne Person?
Als Verbraucher, aber vielleicht auch allgemein.
Na, Gesetze werden von Menschen gemacht.
Ja.
Und
wen?
Man kann mit den Menschen reden. Also auch die EU-ParlamentarierInnen haben ja eine Erreichbarkeit. Und wenn ich als Bürger Bedenken habe und sehe mich da nicht vertreten, dann kann ich doch einfach mal in Kontakt gehen mit den Leuten. Also wir haben deutsche EU-Abgeordnete, die der Meinung sind, dass so ein System eingeführt gehört. Warum soll ich mit denen nicht in Kontakt gehen und denen mal meine Perspektive schildern? Vielleicht haben die Perspektive noch gar nicht wahrgenommen, weil die vielleicht nur mit Gruppen reden, die so ein Gesetz gutheißen und die Gefahr vielleicht gar nicht sehen. Und außerdem, Politiker wollen natürlich wiedergewählt werden. Wenn die merken, dass die Wählerschaft ein Problem mit ihrem Handeln hat, dann haben die natürlich eine Motivation, sowas nicht zu tun. Und je lauter ich bin und je sichtbarer ich bin, desto mehr kann ich dafür sorgen, dass auch das passiert, was ich mir wünsche. Und na, ein einfacheres Mittel, wenn ich jetzt nicht zum Hörer greifen will, dann gibt es zum Beispiel auf europäischer Ebene ETRI, einen Zusammenschluss vieler europäischer Vereine, die sich um Datenschutz sorgen, die können ich einfach mit einer finanziellen Unterstützung helfen, dass die für mich arbeiten.
Ja, du hast jetzt gesagt, du machst da in der Stadtbibliothek die Sachen, du machst hier Vorträge, du arbeitest da in verschiedenen Gruppen. Das ist ja auch viel Freizeit, die da reingeht. Was ist für dich da die Hauptmotivation? Warum tust du das?
Ganz übergeordnet habe ich ja eine Idee davon, in was für einer Welt ich leben möchte. Mhm. Also wirklich sehr, sehr mit einem Blick von oben, und Gesellschaft wird von Menschen geformt. Und wenn ich eine Meinung habe, wie ich mir eine Entwicklung wünsche, dann möchte ich ja im Idealfall möglichst viele andere Menschen auch davon zu überzeugen, das auch so zu sehen. Und ich denke, wir als CCC haben in vielen Gebieten Kompetenzen, die andere nicht haben, und durch unsere auch finanzielle Unabhängigkeit und dadurch, dass wir das alles im Hobby machen, verfolgen wir keine kommerziellen Interessen. Also viele Firmen machen Lobbyarbeit, weil sie wollen, dass Gesetze so verabschiedet werden, dass am Ende sie mehr Geld verdienen. Und diesen Antrieb haben wir nicht. Wir arbeiten, würde ich behaupten, für die Gesellschaft, also für eine bessere Welt, für die Bürger in den Ländern. Und ich finde es eine großartige Möglichkeit, wenn man da ein bisschen sein Gewicht in die Waagschale werfen kann und eine schöne Investition von Zeit, die auch viel zurückgibt.
Ja, vielen Dank, dass du auch die Zeit investiert hast, zu uns ins Interview zu kommen.
Und vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit.
Na, sehr gerne doch.
Leibi vom CCC Stuttgart. Wir sind noch bis 20 Uhr hier live vom Tag der digitalen Freiheit aus der Westspitze in Tübingen. Ihr hört die Wüste Welle auf 96,6. Immer noch live von der Westspitze. Spitze. Vom Tag der digitalen Freiheit Tübingen. Und jetzt ist Vanessa bei uns vom Mietshäuser-Syndikat-Projekt K39 in Reutlingen.
Genau, ja. Ich bin seit 5 Jahren jetzt bei diesem Projekt dabei. Wir sind noch kein Wohnprojekt, aber wir wollen eins werden. Und das Ganze ist entstanden aus einer politischen Aktion, einer Hausbesetzung in Reutlingen. Und ich wollte eigentlich nur gucken, was die da machen, bin da mal hin und bin hängen geblieben, wie es halt oft so ist. Und war dann Anfang da mehr so im Hintergrund und so. Und mit der Zeit hat sich die Gruppe ein bisschen verändert, haben sich die Aufgaben verändert und ja, da gab es dann so das eine oder andere eben zu tun und dann sind so ein paar Aufgaben bei mir gelandet.
Und du bist seit der Besetzung dann auch dabei die ganze Zeit, oder?
Genau, also ich war nicht aktiv an der Besetzung selber beteiligt, aber bin eben, nachdem das irgendwie über Social Media ging, relativ schnell mal gucken gegangen, wer da so unterwegs ist und habe festgestellt, es sind super nette Leute, ist eine tolle Truppe.
Das war leerstehend, das Haus vorher?
Genau, oder? Das war leerstehend und zwar mindestens 4 Jahre. Und die Besetzung war dann 2019. Ja, die Idee war wirklich, einen politischen Protest zu setzen. Also es ging eigentlich gar nicht darum, dass man dieses Gebäude irgendwie für sich haben will, sondern es war wirklich eine politische Aktion. Und es hat sich dann aber dahingehend entwickelt, dass dieses Gebäude, das der Reutlinger Wohnbaugesellschaft, der GWG gehört, in Rahmen von einer Projektausschreibung angeboten wurde und die Gruppe, die aus dieser Besetzungszeit entstanden ist und da eben ein Projekt Vorschlag eingereicht hat, hat den Zuschlag bekommen. Hm.
Super, also dafür schon mal herzlichen Glückwunsch nach Reutling. Das heißt, es gab diese Idee gar nicht, am Anfang da ein Wohnprojekt rauszumachen. Das ist wirklich erst im Zuge dieser Projektausschreibung entstanden, dass die Leute gedacht haben, hey, cooles Haus, hier können wir was langfristig draus machen.
Ja, ich denke, das ist im Rahmen dieser Besetzung entstanden. Eigentlich hat man gedacht, die sind da freitagabends rein. Und was mir so erzählt wurde, ich war ja, wie gesagt, nicht in der Gruppe dabei, die ursprünglich besetzt sind. Aber die Idee war wohl, naja, die werden uns Sonntag, spätestens Montag da rausräumen. Aber dann haben wir einmal Öffentlichkeit für dieses Thema Leerstand, für dieses Thema bezahlbarer Wohnraum. Und dann wurde eben nicht geräumt. Und was dann aber kam, waren ganz viele Menschen, die gesagt haben, oh, das ist cool, es wird Zeit, dass hier wieder jemand wohnt. Und es hat sich dann halt auch erst dann rausgestellt, dass das Gebäude eben der GWG gehört und nicht irgendeiner Privatperson. Und weil der Reutlinger OB eben auch in seinem Wahlkampf mit Wohnraumpolitik angetreten ist und man den direkt adressiert hat, hat er sich dann, glaube ich, auch ein Stück weit an seiner Ehre gepackt gefühlt und hat dann gesagt, na, dann lass doch mal gucken, was man damit machen kann.
Und da soll jetzt ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt raus entstehen. Was ist das?
Das Mietshäuser-Syndikat ist Zusammenschluss von Wohnprojekten in ganz Deutschland. In Tübingen gibt es da, meine ich, Stand jetzt 11 Projekte, 9 etablierte und 2 Initiativen. Und die Idee beim Mietshäuser-Syndikat ist eben, Gebäude dem Immobilienmarkt zu entziehen, indem man eine GmbH und einen Verein gründet. Gesellschafter in der GmbH ist zum einen der Verein, zum anderen eben dieses Mietshäuser-Syndikat als Verbund. Die GmbH kauft ein Gebäude und erhält dann auch die Mieten, zahlt Rechnungen für Sanierungen und so weiter. Und in dem Verein dürfen genau die Menschen Mitglied sein, die in dem Gebäude wohnen. Und man sagt dann häufig, die Menschen, die drin wohnen, sind BesitzerInnen und MieterInnen zugleich. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Besitzen tut's formal die GmbH. Aber dadurch, dass der Verein Gesellschafter ist in der GmbH, bestimmen wirklich die Leute, die drin wohnen, was passiert. Und das Mietshäuser-Syndikat als zweiter Gesellschafter sichert eigentlich nur das Objekt gegen den Verkauf ab. Und was das MHS dann sonst noch macht, ist eben Beratung für Projekte im Aufbau. Und so sind wir da auch dazu gekommen. Wir haben während der Besetzung eben Besuch von verschiedenen MHS-Projekten aus Tübingen, aus Freiburg bekommen. Und da kam relativ schnell die Idee auf, gut, das ist eine sinnvolle Struktur. Da kriegen wir Beratung für Förderanträge, Beratung für Bankgespräche und für diese ganzen anderen Dinge, wo jetzt so Mensch nicht jeden Tag macht. Und man kriegt dann auch dedizierte BeraterInnen, also normalerweise ein Zweierteam, und die gucken so, dass sie ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen, auch bei Gruppenprozessen und so Dingen.
Mhm. In Tübingen ist es ganz krass mit dem Leerstand, dass es wirklich das meiste davon in Privathand ist und die Leute sich einfach keinen Bock haben, sich drum zu kümmern und die Vermietung zu machen oder so, oder vielleicht was renovieren müssten und das nicht wollen und die Kohle nicht brauchen, so. Ich finde es überraschend, dass es jetzt in der Hand von der Wohnungsbaugesellschaft ist und trotzdem so lange Leerstand. Wisst ihr oder weißt du, warum das so ist?
So wie ich das verstanden habe, liegt es daran, dass die nur beschränkte Mittel haben und dass das Gebäude halt sanierungsbedürftig ist, definitiv. Also da muss was gemacht werden. Und mein Stand ist, dass das nicht das einzige Gebäude der GWG in Reutlingen ist, das leer steht, sondern das sind einige, aber die sind halt alle in einem Zustand, wo man richtig Geld in die Hand nehmen müsste. Und so wie ich das verstanden habe, sind diese Gelder nicht da.
Okay.
Du hast gesagt, in Tübingen gibt es 11 dieser, oder um den Dreh 11 dieser Mietersyndikatsprojekte. Wie sieht's in Reutlingen aus? Das wird das erste werden.
Genau, also das wäre die Idee. Wir wären in Reutlingen das erste. Und ja, die Idee schon auch so ein bisschen da den Wellenbrecher zu machen. Das ist auch das Feedback, das wir immer von den Tübinger Projekten kriegen, wenn wir sagen, oh, es hängt gerade oder es ist gerade schwierig. Dann kommt ganz häufig eben ein, ja, ihr seid das Erste, das ist normal. Und wenn ihr mal da ein Projekt am Stehen habt, dann werden weitere dazukommen und dann seid ihr irgendwann auch nicht mehr alleine.
Was braucht ihr da für eine Art von Unterstützung?
Ja, Verschiedenes. Also zum einen, es ist ein altes Haus. Das heißt, das muss man sanieren, das kostet Geld. Und wir finanzieren uns zum einen mit einem KfW-Förderkredit. Zum anderen haben wir aber auch sogenannte Direktkredite. Das ist in so MHS-Projekten sehr üblich. Das sind Nachrangdarlehen von Privatpersonen oder in seltenen Fällen auch mal Gruppen oder Vereinen. Das heißt, die Leute geben uns eine Summe ihrer Wahl, entweder unbefristet mit einer gewissen Kündigungsfrist oder bis zu einem gewissen Datum. Das wird auch verzinst, relativ niedrig, bei uns zwischen 0% und 1%. Und das sind Nachrangdarlehen. Das heißt, die Leute erklären sich quasi beim Abschluss des Kreditvertrags bereit, dass sie einen Rangrücktritt gegenüber Banken machen. Und deswegen wird dieses Geld von Banken behandelt wie Eigenkapital. Das ist so das eine, was wir brauchen. Das andere, was total hilft, ist einfach jegliche Form von Zuspruch, von öffentlichem Support, von Leuten, die von uns erzählen, die Werbung machen. Und wenn wir hoffentlich irgendwann an den Punkt kommen, dass es wirklich klappt und wir das Gebäude gekauft haben, dann wird es auch nochmal so ein paar Mitmachaktionen geben, also ich sag mal streichen, da gibt es bestimmt nochmal einen Aufruf, also auch über solche Dinge freuen wir uns, wenn es da Unterstützung geben wird.
Woran hängst du jetzt im Moment gerade? Wo hängt ihr gerade fest?
Also hoffentlich nur noch daran, dass eben ein paar Formalitäten für die Finanzierungsprüfung fehlen, weil die GWG gesagt hat, und natürlich auch völlig zu Recht, sie wollen, dass wir eine belastbare Finanzierung haben und von der Bank, wir finanzieren mit der KSK Reutlingen, weil man für so ein KfW-Darlehen immer eine Hausbank braucht. Die GWG will von der KSK die Finanzierungsbestätigung und die KSK braucht dann noch ein paar Unterlagen, unter anderem den Jahresabschluss von letztem Jahr. Hatten wir jetzt noch nicht fertig, weil die Frist eben noch läuft und uns erst sehr kurzfristig jetzt gesagt wurde, oh, das brauchen wir übrigens auch noch. Und daran hängt es jetzt gerade. Also so wie es aussieht, wahrscheinlich nur Formalitäten gerade.
Wie weit seid ihr davon weg, dann auch tatsächlich einzuziehen?
Ich habe vorhin im Vortrag schon gesagt, ich mache keine Zeitprognosen mehr, weil, wie gesagt, Besetzung war vor 5 Jahren und es sind uns so viele Sachen vor die Füße gefallen in den 5 Jahren, dass ich keine Prognosen mehr mache. Aber ich sag mal, wenn wir einen Kauf, also wenn wir die Finanzierungsbestätigung haben, können wir ein Kaufdatum festlegen, relativ zeitnah. Dann können wir kaufen. Der Bauantrag ist vorbereitet, müssen wir nur stellen. Das dauert 4 Wochen, bis der bewilligt ist. Und das wird in dem Fall auch ziemlich sicher nicht länger dauern, weil die Stadt Reutlingen immer mit eingebunden war und es ja auch, ich sag mal, nur eine Sanierung ist. Und dann hängt es so ein bisschen ab davon, wie schnell wir die Gewerke an den Start kriegen.
Mhm. Und leben jetzt im Moment Menschen drin?
Nee. Das Gebäude steht seit der Besetzung wieder leer. Und es muss auch kernsaniert werden. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir ein bisschen streichen oder so, sondern es ist schon nochmal eine größere Sanierung vonnöten. Also da werden schon noch einige Monate, hoffentlich nicht mehrere Jahre ins Land gehen.
Du hast gesagt, wenn ihr die Gewerke reinkriegt, das heißt, es werden viel Profis bei der Sanierung auch dabei sein, aber macht ihr auch Sachen selber dann oder was ist der Plan?
Ja, also wir werden es größtenteils sanieren lassen. Das liegt zum einen daran, dass die Gruppe an sich sehr klein ist und dann aber auch, dass es eben Arbeiten sind, ich sag mal Dachdecken, Fassade dämmen, so Sachen, da kann man auch viel falsch machen. So kleinere Dinge wie eben streichen oder vielleicht die Treppe abschleifen oder so, werden wir selber machen.
Sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
Na, meine Frage wurde auch schon fast beantwortet. Ich wollte tatsächlich zu der Gruppe dahin fragen, also wie viele seid ihr da und was seid ihr für Leute, die diese Gruppe bilden, die das Haus kaufen wollen, die da vielleicht dann auch einziehen wollen? Kannst du was zu der Gruppe sagen?
Ja, also die ursprüngliche Gruppe, die eben diese Besetzung gestartet hat, das waren damals so junge Leute Mitte 20. Ich kann auch gar nicht sagen, wie viele das genau waren, weil da waren immer sehr viele Menschen in dem Haus, aber es war nicht so ganz klar, wer da jetzt in die Gruppe und wer gerade Besuch ist, weil die sehr offen waren. Und das hat sich natürlich jetzt über die Jahre auch ein Stück weit entwickelt. Wir sind momentan so plus minus 10 Menschen von ja Mitte, Ende 20 bis kurz vor der Rente. Mhm. Also hat sich auch stark verändert und es sind sowohl Menschen dabei, die selber einziehen wollen, als auch Menschen, die irgendwie sagen, es ist ein cooles Projekt, das unterstütze ich. Und bunt gemischt.
Sehr schön. Okay.
Wenn Leute jetzt sagen, ich habe Bock da irgendwie mitzumachen, zu unterstützen, was auch immer, wo können sie sich erkundigen oder euch erreichen? Gibt es irgendwie einen Kontaktpunkt?
Genau, also der Kontaktpunkt, der natürlich am einfachsten erstmal wäre, wäre unsere Homepage fckeigenheim.de. Alles am Stück, ohne Sonderzeichen. Ansonsten sind wir auch öfters mal auf Infoständen, entweder in Reutlingen oder auch in der Tübinger Innenstadt zu finden. Da einfach mal Ausschau halten nach so einem grünen Pavillon oder nach so grün-weißen Flyern. Wer uns da sieht, gerne auch ansprechen. Ansonsten also, Website.
fckeigenheim.de, wer dabei helfen möchte, die Reutlinger Wohnprojektwelle loszubrechen.
Du hast jetzt vorhin auf dem Tag der digitalen Freiheit hier in der Westspitze auch das Projekt vorgestellt unter dem Titel Still Not Loving Gentrification 2 von X. Warum hast du das Projekt hier vorgestellt? Was war da dein Schwerpunkt bei dem Talk?
Also es gibt eine sehr einfache Antwort. Wir sind tatsächlich angefragt worden, weil jemand hier aus dem Organisationsteam wohl zu jemand aus der Gruppe Kontakt hat und gefragt hat, wollt ihr nicht? Mhm. Ich fand es aber auch sehr passend, weil, also gut, digitale Freiheit ist eine Sache, aber ich finde, für digitale Freiheit braucht man auch Freiheit an sich. Und selbstverwalteter Wohnraum hat für mich extrem viel mit Freiheit zu tun. Ich bin einfach keiner anderen Person ausgeliefert in dem, wie ich wohne, wo ich wohne und auch unter welchen Umständen. Ich kann es einfach selber entscheiden. Und ich habe vorhin in einem Vortrag gesagt, für mich hat selbstverwaltetes Wohnen so ein bisschen was von Open Source. Es ist nicht unbedingt besser, ne? Und es muss auch nicht günstiger sein. Es kann durchaus sein, dass selbstverwalteter Wohnraum teuer ist. Aber ich habe es in meiner eigenen Hand. Ich kann selber entscheiden, wie Dinge laufen oder nicht laufen. Und das ist ja das, was Freiheit letztlich ausmacht.
Die Autonomie.
Ja.
Mhm. Und das vielleicht auch das Verstehen der Abläufe. Also ich denke mal, jetzt gerade bei dem Prozess besetzen, kaufen, verhandeln, da lernt man ja extrem viel dazu. Das ist ja wirklich eigentlich tatsächlich, wie du sagst, die Analogie zu Open Source. Ich verstehe, was da, wie es funktioniert. Also ist vielleicht auch das. Also du hast geschrieben, es lohnt sich immer, sich für selbstverwaltete Wohnprojekte einzusetzen. Ist das dann auch, sind das diese Gründe oder ist da vielleicht noch mehr dahinter?
Nee, das sind genau diese Gründe. Das trifft sehr gut. Und ich denke auch, ich meine, so ein ganz anderer Aspekt noch, ich finde Vernetzung sinnvoll. Und ich glaube, wir kommen so vom Mindset aus einer ähnlichen Ecke wie jetzt so das CCC-Umfeld. Und deswegen denke ich, ist das auch ein guter Punkt, um irgendwie neue Leute kennenzulernen und denen auch nochmal zu sagen, guckt mal, sowas gibt's. Weil, also ich mache beruflich auch was im Bereich IT und ich weiß, gerade so in der IT-Ecke haben die Leute manchmal auch so ein bisschen einen Tunnelblick. Und da dann einfach mal zu sagen, hey, guck mal, sowas gibt's auch. Mhm. Und bevor ich bei dem Projekt war, war zum Beispiel Leerstand oder Wohnraum für mich gar nicht so das akute Thema. Ich laufe mit ganz anderen Augen jetzt durch eine Innenstadt und denke, steht leer, das steht auch leer. Und einfach auch diesen Blick und diese Sensibilität mal in einen Kreis zu tragen von Leuten, die sich vielleicht da nicht jeden Tag mit beschäftigen, finde ich schon auch spannend.
Gut.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Super interessantes Thema. Wie gesagt, fckeigenheim.de, wenn ihr irgendwie unterstützen wollt.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass alles gut läuft, dass ihr alle Unterstützung bekommt, die ihr braucht und freuen uns, dass du hier bei uns im Interview warst.
Dankeschön.
Wir machen noch mal ein bisschen Musik.
Und als nächstes haben wir noch ein Interview für euch, das wir vorhin aufgezeichnet haben und zwar mit Silvia zu ihrem Talk zu digitaler Mündigkeit.
Genau, jetzt geht's mit Silvia noch eben um digitale Mündigkeit. Haben wir uns irgendwie rausgesucht als Nicht nur deshalb, weil du kein Cis-Mann bist, wie ungefähr alle unsere anderen Interviewpartner bisher waren, sondern auch, weil wir haben so die Beschreibung von deinem Talk nachher gelesen und hatten so das Gefühl, das ist halt echt auch ein Thema, das ist niederschwellig, interessant für Menschen, die jetzt keine Profis sind, aber halt in einer digitalen Welt leben, und deswegen fanden wir es spannend, da kurz drüber zu reden. Magst du vielleicht kurz dich vorstellen und uns zusammenfassen, worüber du nachher reden wirst?
Also ich bin Silvia und ich unterrichte Informatik an einem beruflichen Gymnasium, und es ärgert mich schon seit vielen, vielen Jahren, dass viele Menschen die Technik einfach völlig unreflektiert nutzen, da so ein bisschen nach einem Paternalismus handeln, WhatsApp benutzen, weil es eben alle benutzen, und ich möchte Laien dazu anregen, darüber nachzudenken, was das so bewirken kann, wenn sie gewisse Entscheidungen treffen, welchen Messenger sie wählen, welchen Kartendienst und so weiter.
Ist das was, was für normale Menschen machbar ist, es anders zu tun, oder ist es schwer, also anders zu tun, als man es macht, wenn man nicht drüber nachdenkt?
Das kommt darauf an, welchen Anspruch man an sich stellt. Also wenn man auf wirklich ein Minimum seinen Datenabfluss reduzieren will, ist es quasi ein Fulltime-Job und man muss dafür Informatik studieren. Und ich möchte aber dazu anregen, in dem Vortrag nach dem Pareto-Prinzip zu handeln, also die niedrig hängenden Früchte zu holen, die einfachen Dinge zu tun, einfach mal den Browser wechseln, den Messenger wechseln, den Kartendienst, den E-Mail-Anbieter. Das kann man tun. Das können auch Laien tun.
Was sind da konkrete Beispiele?
Also weggehen von Google-Diensten zum Beispiel, weil bei Google dann so eine Datenhäufung auftritt. Und aus meiner Sicht ist das ein Problem für die Demokratie, weil dann sehr genaue Persönlichkeitsprofile erstellt werden können. Und damit ist dann auch Micro-Targeting möglich. Das heißt, dass Wähler in ihrer Wahlentscheidung beeinflusst werden. Das sehe ich als ein großes Problem für die Demokratie. Und das ist genau der Punkt, der mich motiviert, diese Vorträge zu halten.
Es gibt ja also viele Menschen, mit denen ich darüber rede, die sagen dann auch zu mir immer wieder so, ja, ich verstehe das schon, aber mir ist das eigentlich alles zu kompliziert. Und das ist jetzt natürlich das Klischee-Argument, aber ich habe ja auch nichts zu verbergen eigentlich.
Ja, das ist ein sehr unsolidarisches Argument. Also ich möchte in meinem Vortrag aufzeigen, dass Datenschutz eine kollektive Dimension hat. Da geht es nicht darum, dass der Einzelne durch die Datenpreisgabe letztlich irgendwelche Nachteile haben wird, sondern wir haben als Gesellschaft etwas zu verlieren. Wir leben in einer Demokratie, haben Freiheitsrechte, und die sollten wir uns möglichst erhalten.
Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen ausführen, inwiefern das undemokratisch ist? Also ich habe ein Gefühl dafür, was du meinst, aber...
Also ein Beispiel ist eben das Micro-Targeting. Es werden Persönlichkeitsprofile von den Internet-Usern erstellt, aufgrund von harmlosen Daten, zum Beispiel wie der Verlauf ist, wenn man in seinem Feed scrollt, wo man hängen bleibt, wo man weiter scrollt, wo man schnell drüber hinweg scrollt. Und das ergibt über die Stunden, die man da verbringt, ein sehr genaues Bild. Und man wird dann nach dem Big Five Persönlichkeitsmodell eingeteilt. Da gibt es zum Beispiel den Wert für Offenheit. Und wenn jetzt jemand einen sehr hohen Wert für Offenheit hat, kriegt er genau die politische Werbung eingespielt, die seine Gefühlsklaviatur bespielt. Und jemand, der dann einen sehr niedrigen Wert für Offenheit hat, der kriegt wieder eine andere Werbung eingeblendet, die zum Beispiel Angst vor Überfremdung macht. Und ich sehe das als einen qualitativen Unterschied zu bisheriger Wahlwerbung, weil unmittelbar die emotionale Ebene ganz gezielt angesprochen werden kann. Und aus meiner Sicht verhindert es einen Diskurs, weil die Menschen nicht dasselbe sehen und sie werden emotionalisiert und Argumente spielen keine Rolle mehr.
Ja, ich würde mich dafür interessieren, hast du das Gefühl, dass diejenigen, die deinen Vorträgen zuhören, dass das da ankommt, dass sie dann mit einem anderen Nutzungsverhalten auch rausgehen?
Also vielen, die da kommen, geht wirklich die Kinnlade runter bei den Dingen, die ich erzähle. Und in meinem Vortrag habe ich es ein Stück weit einfach, weil ja die Menschen kommen, die schon von vornherein sensibilisiert sind. Ich glaube, ich überzeuge da niemanden neu. Allerdings gebe ich ja vielen Menschen dann Argumente, so dass sie dann in ihrem Umfeld argumentieren können.
Du hältst jetzt hier heute auf dem Tag der digitalen Freiheit deinen Talk darüber, über die digitale Mündigkeit. Hast du das auch in, oder hast du da noch andere Bereiche, in denen du die Vorträge hältst oder in dem, wo du in diesem Bereich arbeitest?
Wir als Chaos-Treff Tübingen haben eine Kooperation mit der Stadtbibliothek. So alle 3 Monate visieren wir an, dass wir da einen Vortrag halten. Das hat bisher einmal stattgefunden und es findet wieder statt am 20. Juli. Da geht es allerdings um eine andere Thematik. Da geht es nicht so sehr um die kollektive Dimension des Datenschutzes, sondern eher, wie sich das Individuum schützen kann mit 2-Faktor-Authentifizierung, dass man nicht von kriminellen Hackern gehackt wird.
Ich habe noch eine, das ist irgendwie, der Gedanke ist ein bisschen unfertig in meinem Kopf, aber du, als du das eben beantwortet hast mit dem Problem für die Demokratie und gesagt, es ist ein Problem, wenn Leute unterschiedliche Informationen kriegen, je nachdem, was auch in ihr emotionales Muster passt. Ich habe mich jetzt gefragt, gerade nach dem, wie die AfD bei den 18- bis 24-Jährigen bei der Europawahl abgeschnitten hat, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass diese populistischen, einfachen Botschaften in diesem System der Aufmerksamkeitsökonomie sozusagen besser zu viel besser ankommen als komplexere Botschaften? Oder hat es damit gar nicht so viel zu tun?
Das ist ja bekannt, dass die Algorithmen, die in Social Media Dinge im Feed nach oben bringen, vielen Menschen anzeigen, das geht danach, wie arg das emotionalisiert. Also da gibt's auch Untersuchungen dazu, da gibt's auch Vorträge, die im Chaos-Umfeld gehalten wurden und auf media.ccc.de abrufbar sind. Da haben Menschen Untersuchungen gemacht, dass selbst wenn sie einen Bot in YouTube losschicken, der immer von diesen 10 Videos, die als nächste Empfehlung angezeigt werden, wenn da immer zufällig das nächste Video angeklickt wird, dass die Sache eskaliert, dass das immer mehr in irgendeine Richtung geht, zum Beispiel in irgendeine Verschwörungstheorie. Also diese Unternehmen wollen die UserInnen auf ihrer Plattform halten. Das tun sie mit emotionalen Inhalten und deswegen wird es immer radikaler.
Und sind aber auch komplexe Inhalte, ist es möglich, auch komplexe Inhalte Leute damit zu erreichen, oder ist es gar keine Option? Geht nur noch das?
Ich glaube, das ist so ein bisschen was, woran unsere Medien gerade kranken. Man orientiert sich dann selbst in den Qualitätsmedien an dieser Logik von Social Media. Mhm. Die Überschrift, die muss einen packen. Da muss schon in wenigen Zeilen die Leserin gefangen werden in dem Artikel. Und das beobachte ich auch, dass selbst Qualitätsmedien diese Logik dann schon übernehmen.
Ja, heftig. Also auf jeden Fall ein total spannendes Thema, finde ich.
Super spannend und wichtig. Und ich finde es toll, dass dieses Thema hier auch zu Wort kommt. Ja, und auch generell in anderen Umfeldern auch mehr Beachtung findet, hoffentlich.
Dann hoffe ich, dass viele Leute zu deinem Talk kommen und zuhören. Sehr spannend und vielen Dank, dass du noch kurz da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.